Studiencheck. Schulforschung auf den Punkt.
Wer unseren Podcast kennt, weiß, normalerweise nehmen wir eine empirische Studie unter die Lupe. Wir schauen auf Erhebungsmethoden, natürlich auf die Ergebnisse und diskutieren mit unseren Gästen, welche Anregungen sich daraus für die Schulpraxis ergeben. Heute gehen wir einen anderen Weg. Im Mittelpunkt steht diesmal keine einzelne Studie, sondern ein Modell zum Qualitätsmanagement in Schulen, das BioPlus-Modell. Das ist besonders relevant im Kontext einer datengestützten Qualitätsentwicklung, wie sie gerade an vielen Schulen angegangen wird. Denn Theorien und Modelle helfen, Komplexität zu strukturieren. Und Schulentwicklung ist komplex. Welche Maßnahmen wollen wir fortführen? Welche anpassen? Müssen wir neue Maßnahmen entwickeln? Im Hinblick auf diese oder ähnliche Fragen spielen Daten immer häufiger eine wichtige Rolle und im oft hektischen Schulalltag kann eine Strategie wie BioPlus Orientierung geben. Was das genau ist, erklärt uns nun Stefan Gerhard Huber. Herr Huber ist Professor an der Universität Linz und am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, dem IPN, in Kiel und Berlin. Er spricht mit Johanna Gesang von der Qualis, der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen.
Hallo Herr Professor Huber, schön, dass Sie da sind.
Ja, einen schönen guten Tag, freue mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
Professor Huber, Sie arbeiten seit vielen Jahren intensiv zum Thema Entwicklung von Schulen und häufig mit Blick auf die Schulleitungen. Was war der Ausgangspunkt für die Entwicklung des BioPlus-Modells? Welche Herausforderungen in Schulen haben Sie da besonders motiviert, dieses Modell zu entwickeln?
Es sind eigentlich gar keine einzelnen Anforderungen gewesen, sondern wir haben uns überlegt, nachdem wir jetzt 30 Jahre Forschung auch selbst machen zum Thema datengestützte Schulentwicklung, dass wir genau vor dem Hintergrund dieser vielfältigen Anforderungen, die dann am einzelnen Standort mal so oder mal so aussehen, dann haben die Schulen auch eine unterschiedliche Historie, eine unterschiedliche Kultur. Das hat sich so entwickelt. Und wie wird man dem gerecht? Und was wir gemacht haben, aber auch andere, waren ja Modelle zu entwickeln, um Qualitäten zu erfassen, zu verstehen, um vor dem Hintergrund dann in Entwicklungsprozesse zu gehen. In Nordrhein-Westfalen gibt es den Orientierungsrahmen zur Schulqualität, der bildet ein ziemlich umfassendes Tableau, wie man Schule in ihren verschiedenen Qualitäten beschreiben kann. Das ist halt ein Zugang, um überhaupt mal aufzuzeigen, in der Anmoderation wurde es ja gesagt, Umgang mit Komplexität, um zu sagen, Mensch, was gibt's denn da? Wo wollen wir uns denn mal fokussieren? Auf was schauen wir uns denn mal das genauer an? Und wir haben uns dann gesagt, ja, also das gibt es alles. Also wir haben Rahmenbedingungen, wir haben Prozesse, wir haben Ergebnisse, wir haben Personal, wir haben Organisationsfragen, Struktur, Aufbau, Ablauf, Organisation, Ausstattungsfragen. All das kann man ja im Blick nehmen. Aber irgendwie braucht es noch mehr, um dann in eine Fokussierung zu kommen. Und BioPlus, ursprünglich erstmal nur Bio, war ja die Idee, dass wir in der Schulentwicklung nicht nur einfach entwickeln, sondern was wir eigentlich machen in der Schulentwicklung war ja immer einerseits etwas, was schon vorhanden ist, optimieren, also besser machen, oder was ich vielen Schulen raten würde, einfach vom Aufwand, also in der Effizienz, nicht in der Effektivität, das natürlich vielleicht auch, aber auch in der Effizienz besser zu machen. Das heißt, dass man den Nutzen erhält, aber den Aufwand reduziert. Vielen Schulen, die am Anschlag sind oder die auch mit bestimmten Herausforderungen konfrontiert sind, da fehlt es ja oft auch an Zeit. Und dann muss man überlegen, können wir Dinge einfach schlanker machen, mit weniger Aufwand machen? Und das hat, glaube ich, gut gegriffen in den Schulen, die wir auch begleitet haben, also auch ganz handfest, konkret, aber auch in den Projekten, die wir begleitet haben, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das Projekt Impact und Impact Plus, aber auch andere Projekte. Und da war dann spannend zu sagen, okay, das ist aber was anderes, als was Neues zu machen, was wir noch nicht gemacht haben, nämlich Innovation. Und ich würde wirklich vorschlagen, dass wir in der Schulentwicklung differenzieren, machen wir etwas, was wir sowieso schon machen, nur besser oder mit weniger Aufwand, also effektiver oder effizienter, oder machen wir etwas Neues? Und dann war klar, wir müssen eigentlich mal ganz ehrlich sein, Innovation kostet mehr Kraft, löst mehr Widerstand aus, Irritation, es ist mehr erklärungsbedürftig. Wir müssen viel mehr Know-why machen als Know-how. Wir müssen erstmal erklären, was ist der Nutzen von dieser Innovation? Warum lohnt sich das, das überhaupt anzugehen? Warum machen das andere Schulen, könnten wir jetzt auch machen? Und dann waren wir eigentlich bei Innovation und Optimierung in der Differenzierung, in der Schulentwicklung. Und dann haben wir gesagt, das ist es aber eigentlich auch nicht alles. Eigentlich müssen wir mal schauen, dass an Schulen so viel toll ist. Und das darf ja nicht verloren gehen, wenn man optimiert oder innoviert. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns auch klar machen bei der Frage im Qualitätsmanagement, was hat sich denn bewährt? Und das muss bewahrt werden. Und dann haben wir gesagt, okay, also Schulentwicklung ist bewährtes Bewahren, B, ist vorhandenes Optimieren ist O und neues Einführen ist I, also Bio, bewährtes Bewahren, innovieren von Neuem und optimieren von Vorhandenem besser oder effizienter. Und so kam Bio. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Mensch, das reicht ja gar nicht aus. Wir müssen eigentlich auch mal so ehrlich sein, dass wir auch Dinge weglassen. Und ich habe dann in meinen Schulleitungsqualifizierungen, in Steuergruppenqualifizierungen, auch in den Schulentwicklungsberatungen immer vorgeschlagen, was ist denn, wenn ihr bewahren wollt, was auch mindestens mal Achtsamkeit bedeutet, vielleicht auch Ressourcenbindung oder Personenbindung oder eine bewusste Überlegung von Rotationsmodellen. Der Bernd Müller hat die Theatergruppe, das ist mega cool, der hört jetzt aber auf, dann kann das vielleicht die Silge übernehmen oder so, dann. Also es macht Aufwand. Dann hat man optimieren, innovieren und dann haben wir gesagt, okay, wenn man das wirklich machen will, auch Neues einführen, muss man ja irgendwo auch mal was weglassen. Und dann hieß es aus der Praxis, ja, das geht gar nicht, wir können nicht abschaffen. So kam ich auf Bio und dann A und abschaffen. Und dann hieß es, geht gar nicht, das dürfen wir gar nicht, das ist rechtlich gar nicht vorgesehen. Da war dann doch ganz viel möglich. Aber dann habe ich gesagt, in der Schweiz gibt es einen schönen Begriff des Sistierens, den kannte man bisher noch nicht so in Deutschland. Das ändert sich jetzt ein bisschen. Ich versuche, den einzuführen überall als Fachbegriff. Sistiert heißt nicht abgeschafft, sondern nur im Moment nicht gemacht. Also eine temporäre, befristete Unterbrechung einer Anstrengung. Es lohnt sich trotzdem auch, ernsthaft Themen mal zu sistieren. Und da kommen Schulen nicht sofort drauf, aber wenn man das ernsthaft prüft, unter pädagogischer Perspektive, gibt es tatsächlich ein paar Dinge, die man mal eine Zeit lang mal unterbrechen kann. Und wo man im Kollegium auch sowas auch mitteilen kann, so da generieren wir Zeit für etwas, was pädagogisch relevant ist beim Optimieren oder Innovieren oder beim Bewahren. Und deswegen würde ich eigentlich Bio plus S in dieser sehr einfachen Art von vier Fragestellungen immer unter einer pädagogischen Perspektive verstanden wissen. Und das gekoppelt zum Beispiel mit dem Referenzrahmen der Schulqualität in Nordrhein-Westfalen wäre dann ja eigentlich ein folgerichtiges Modell. Da habe ich die Beschaffenheit und dann überlege ich mir mit Bio plus S diese Themen, die im Referenzrahmen stehen. Und so könnte man das dann einlösen, was in der Anmoderation von Herrn Geister formuliert wurde, dass wir mit Komplexität umgehen und nicht irgendwie das zufällig machen, unsystematisch. Oder weil uns gerade Lust und Laune ist, oder weil wir merken, jetzt ist der Tag zu Ende, dann fällt es halt weg. Sondern wir sistieren bewusst, wir bewahren bewusst, wir optimieren bewusst und genauso führen wir ganz gezielt Innovation ein.
Sie sagen, dass Schulen je nach Ausgangslage unterschiedlich gewichten sollten. Manche mehr bewahren, andere stärker innovieren. Woran erkennt denn eine Schule, welchen Schwerpunkt sie setzen sollte?
Also die Gewichtung von BioS oder Bio plus S würde ich immer vornehmen vor einer schulspezifischen Situation. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie haben 5, 6, 7 Jahre intensive Schulentwicklung gemacht, Sie haben gebastelt, Sie haben Elternarbeit, Sie haben im Kollegium selbstorganisiertes Lernen, Sie haben in der Architektur Schulraum, Sie haben so viel gemacht. Dann ist ja schon ganz offensichtlich, dass Sie nach so einer intensiven Zeit eher so ein bisschen eine Konsolidierungsphase brauchen, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen müssen. Und es würde dazu führen, dass man wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht nochmal eins obendrauf setzt oder in der Beschleunigung noch mehr Innovation setzt, sondern sagt, und jetzt schauen wir mal, dass wir da die Routinen entwickeln für all die Dinge, die wir da gerade neu angefangen haben. Es kann aber auch eine Schule in der Situation sein, da ist jetzt viel passiert, da gab es Fluktuation, da gab es Kritik, da gab es irgendwie was. Also das ist das Modell School Turnaround. Da steht an der Schule an, wir müssen jetzt da nicht nur so kleine Schritte machen, wie ich ja immer so erzähle, Step-by-Step-Schulentwicklung, sondern wir müssen da einen Sprung machen. Dann werden die ganz viel Innovation angehen müssen, wollen, vielleicht auch aus Leidensdruck sagen, Mensch, jetzt ist die Zeit reif. Natürlich auch Optimierung machen, aber haben vielleicht etwas weniger an Themen im Schulprogramm, in der Schulstrategie, was das bewährte Bewahren angeht. Aber das ist mir so wichtig, es ist nie entweder oder. Also Schulen machen nicht entweder Innovation oder Bewahren oder Optimieren oder Sistieren, sondern es ist immer und. Es ist immer zugleich, nur mit unterschiedlichen Volumina-Anteilen relativ in dem Gesamtzeitpaket oder in dem Gesamtressourcenpaket. Und dann ist eine Schule in einer unterschiedlichen Situation und deswegen würde sie dieses Bio plus S in unterschiedliche Gewichtungen bringen.
Wer ist denn eigentlich der Adressat des Modells?
Im Grunde genommen eigentlich alle. Das sind die Schulleitungen, das sind die Schulleitungsteams, das sind die Leiterinnen und Leiter von Fachschaften und Jahrgangsteams, das ist aber auch jeder einzelne Mitarbeiter. Ich kann ja für mich sagen, was mache ich denn gerade super cool und ist ein Talent, damit möchte ich wuchern, das möchte ich irgendwie gut herausstellen, was könnte ich besser machen, was mache ich noch nicht, machen aber andere Kollegen. Innovation ist ja meistens eigentlich ja keine Innovation, dass da gerade was Neues, weltweit Neues erfunden wird, sondern ich mache es halt bloß noch nicht. Oder wir als Schule machen es noch nicht. Oder wir als Region machen es noch nicht. Oder wir als Schulsystem oder als Bundesland. Und insofern ist es jeder. Ich habe jetzt sogar ein Gespräch gehabt, wo jemand sagt, das passt doch auch in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Was hat sich denn da gerade im Lernprozess bewährt? Was kann man aber noch weiterentwickeln? Was macht der Schüler noch nicht? Wer der nächste Step im Lernweg? Und was muss er jetzt nicht mehr üben, weil hat er jetzt einfach gut drauf? Also da kannst du auch Bio plus S anwenden. Das kann man eigentlich auch im Privaten auf manches anwenden. Ich hatte so eine lustige Begegnung, dass ich so Postkarten gedruckt habe zu Bio plus S mit so dem Modell und mit einer Erklärung. Und dann sagt eine Schulleiterin zu mir nach der Veranstaltung, Herr Huber, darf ich da noch 7 Postkarten mitnehmen? Und dann sage ich, ja, total gerne, aber sagen Sie mir, warum? Ich dachte so ein bisschen, sie sagt jetzt fürs Kollegium. Dann sagt sie, nee, ich habe einen privaten Anlass heute Abend noch. Sie hat mir nicht verraten, welcher private Anlass. Ich habe dann so für mich einfach geschmunzelt und dachte, das verwendet sie jetzt fürs Familienleben. Was hat sich denn da bewährt und könnte man optimieren und innovieren und justieren? Ich musste auf jeden Fall schmunzeln und sie auch. Sie hat es mir dann nicht verraten. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht nachgefragt.
Ja, hoffentlich musste da jetzt keiner gehen aus der Familie.
Nein, nein, das glaube ich nicht. Das ist ja der Vorteil. Ich finde das noch gut, dass Sie das so eingeworfen haben, weil das ist ja ähnlich auch bei der Schule. Wir können ja nicht einfach gehen, aber klar gibt es auch Kündigungen, auch innere Kündigungen. Ich würde ja sagen, also besser sind wir präventiv strategisch unterwegs und das vielleicht auch eben stark partizipativ, dass es eben nicht eine Schulleiterin, ein Schulleiter macht, sondern mit dem ganzen Kollegium. Ich habe das mit ganzen Teams gemacht. Einzelarbeit, dann Gruppenfachschaften, dann gruppenübergreifend. Und dann haben wir innerhalb von 3 Stunden eine Schulstrategie gehabt. Dann sind alle Themen auf dem Tisch und dann kann man überlegen, wie kann man Ziele und Maßnahmen zuordnen. Und das ist dann hochrelevant, bevor man wieder irgendwie so eine Übung macht, aber die Frustration und Resignation gar nicht bearbeitet. Also insofern würde ich sagen, ist es eigentlich hochrelevant in der Vorbeuge von jeglicher Form von unerwünschten Nebeneffekten.
Sehr schön. Aktuell beschäftigt viele Lehrkräfte und Schulleitungen das Thema der datengestützten Qualitätsentwicklung. Welche Rolle spielen denn Daten im Bio-Plus-Modell?
Sie spielen eine Rolle, weil alle Formen von Daten spielen ja eine Rolle, wenn man, ich sage jetzt mal nur mal bei Bio plus S, brainstormt. Also jeder von uns wird aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, das sind ja auch Daten, qualitativ, quantitativ, Dinge, die wir aber auch erhoben haben, wo wir Rückmeldungen bekommen haben, die wir selbst bewerten, spielen ja auf jeden Fall mal mindestens implizit eine Rolle. Professionell wäre natürlich, dass sie explizit eine Rolle spielen. Also dazu gehören Daten von Schülerinnen und Schülern, Lernstandsdaten, aber eben nicht nur, sondern wie geht es denen? Wie sind deren Lebenssituationen? Wir haben das Startchancenprogramm, wir haben aber auch andere Programme, Gesundheit zum Beispiel, wo eigentlich alle auf das einzahlen, aber auch Musik. Also es gibt in Nordrhein-Westfalen so tolle Programme, die, wenn man sich die anschaut, es geht immer darum, dass man Schülerinnen und Schüler fördert und dazu braucht es ja Daten. Also wo stehen die? Wo können die hin? Was gibt es für Möglichkeiten? Das sind ja alles Formen von Daten. Und wenn Sie datengestützte Schulentwicklung, so wie ich das in NRW auch schon ein paar Mal referiert habe, ernst nehmen, dann ist es ja nicht nur der Ausgangspunkt zur Entwicklung von Strategie. Sie haben von der Qualitätsagentur, Sie haben eine Selbstevaluation, Sie haben IKES Online genutzt, Sie haben andere Tools genutzt, Sie haben diese fantastischen Materialien von Qualis im Rahmen von dem Referenzrahmen, den ich vorhin erwähnt habe. Da kann man ja reinklicken, da gibt es dann Abfragen, da gibt es Material, wie man bearbeiten kann. Das ist ja ein Riesenrepertoire an Material. Da werden sie dann irgendwie arbeiten und dann werden die Daten aber auch nochmal relevant, weil hatten eigentlich all ihre Bemühungen, ihre Anstrengungen einen Effekt. Also Daten spielen nicht nur eine Rolle, um dann zu überlegen, an was arbeiten wir und wie arbeiten wir daran, sondern auch zu überprüfen, ob das, was man dann gemacht hat, einen Effekt hatte. Also auch qualitative Daten, Befragungen im Kollegium oder einfach nur die Abfrage im Gang. Wie geht's dir? Wie läuft's bei dir und so weiter? Das sind alles Daten, die dazu beitragen, ein Verständnis zu entwickeln, wie die Schule tickt, was als nächstes möglich ist auf dem Weg hin zu eben den gewünschten Handlungspraktiken. Und dann, und das machen wir, glaube ich, wirklich zu wenig. Und ich habe so den Eindruck, wir haben das alle verdient, dass wir uns wirksam erleben, dass wir für uns abends sagen, Mensch, ich habe da heute irgendwie was Wichtiges geleistet in der Woche, im Monat, im Quartal, im Schuljahr. Und das könnten Daten auch sichtbar machen. Wir haben uns angestrengt. Und die Anzahl der Schülerinnen, die die Mindeststandards nicht erreichen, hat sich reduziert. Wir haben einen Beitrag geleistet und wir haben alle Schüler gefördert, auch die Begabten. Wir haben das und das gemacht und wir stellen fest, da hat sich was bewegt. Oder Zufriedenheit im Kollegium, ja. Wir arbeiten besser zusammen. Wir erleben, dass wir anders zusammenarbeiten, nämlich besser, zielorientierter, ressourcenschonender. Das haben wir doch verdient, dass wir feststellen, unser Beitrag, den wir leisten, hatte einen Effekt. Das heißt, Daten als Ausgangspunkt für Strategie und als Überprüfung von Strategieumsetzung.
Das Thema Schülerfeedback ist ein weiteres Thema, das gerade in den Schulen wichtig ist. Und deswegen würde ich auch gerne noch mal konkret auf diese Daten eingehen wollen. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor: Im Ergebnisbericht einer schulweiten Befragung von Schülerinnen und Schülern zeigt sich im Bereich der Schulkultur, dass die Schülerinnen und Schüler im Umgang miteinander Herausforderungen sehen und Andersartigkeit eher nicht akzeptiert wird. Wie kann ich da als Schulleitung auf Basis des BioPlus-S-Modells weiter vorgehen? Was sind das für nächste konkrete Schritte, die da gegangen werden müssen?
Also wenn Sie Bio plus S verstanden haben, sind es im Grunde genommen ganz pragmatisch formuliert vier Fragen. Und Sie können das auf die Schule gesamt anwenden oder auf den Themenbereich oder auf so eine Fragestellung. Also da geht es um eine Einstellung und demzufolge auch um Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Und dann kann man sich die erste Frage stellen, was machen wir schon und bewährt sich als Beitrag, dass die Schülerinnen und Schüler ein anderes Verständnis von ihren Mitschülern entwickeln, einen respektvollen Umgang haben, ein gutes Miteinander, auch kommunikativ bis hin zu Konflikten, Mobbing und all das Ganze so. Dann kann man überlegen, zweite Frage, was machen wir schon, können wir aber besser machen. Ach ja, wir machen hier Schlichterprogramm, Moderatier und wir haben das, aber das greift noch nicht oder das greift nur in einem Jahrgang oder nur in dem Kontext oder so oder im Ganztag, aber das ist noch nicht verbunden mit dem Unterricht. Ah, das könnte man noch besser machen oder wir könnten das anders verzahnen. Dann ist man beim Optimieren und dann könnte man überlegen, Mensch, wir machen da zwar schon was, manches gut, manches können wir besser machen, aber irgendwie müssen wir hier wirklich uns noch anstrengen. Das reicht nicht aus. Und dann ist man bei Innovation. Was machen denn andere Schulen in so einer Situation? Wie fördern die denn ein soziales Miteinander? Ach, die machen da noch ein Theaterprojekt am Anfang erstmal 2 Wochen, bevor sie überhaupt in den Unterricht gehen. Und dann kommt man auf Ideen und dann sagt man, ja, das ist eine gute Idee. Und dann stellt man fest, wir machen da Dinge, die haben überhaupt gar keinen Effekt, dann kann man die auch sein lassen. Vielleicht macht man irgendwie irgendeine Assembly oder eine Veranstaltungsreihe, die hat aber eigentlich für Schüler und Schüler keine Relevanz. Dann kann man auch sagen, Mensch, das lohnt sich nicht. Also insofern eigentlich nur 4 Fragen zu dem Thema. So könnte man damit vorgehen. Und ich finde es schon spannend, wenn wir ein bisschen mehr aus der Praxis für die Praxis lernen. Ich meine, das ist auch Aufgabe von Wissenschaft. Also ein Modell ist ein Modell, ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich nett, aber im echten Leben brauchen wir dann Beispiele, die dann da greifen. Also am liebsten hätte ich dann da so eine kleine Sammlung als Schulleiter. Was machen denn andere Schulen? Ich kann nicht immer alles von einer anderen Schule übertragen, weil meine Schule ein bisschen anders ist. Aber ich finde dieses Anregungspotenzial, und Sie haben in Nordrhein-Westfalen 5.400 tolle Beispiele für total unterschiedliche Themen. Das ist doch eine Schatzkiste, mit der man ziemlich gut arbeiten kann, wenn man systematisches Wissensmanagement betreibt.
Wenn wir Ihre Erfahrungen aus der Arbeit mit diesem Ansatz einmal zusammenfassen, was ist denn für Sie die zentrale Erkenntnis?
Also das Positive ist eigentlich, dass wir nicht Stärken, Schwächen machen, wo dann oft Konflikte entstehen, sondern dass wir eine Ressourcenorientierung haben, dass wir uns überlegen heute vor dem Hintergrund von gestern, was morgen ist und weniger in so einer Perspektive nur nach hinten schauen, was war da gut und schlecht. Das löst ja oft auch manchmal Spannungen aus. Dann sagt einer, das war ungünstig und das ist aber das Herzensthema eines anderen Kollegen oder einer Kollegin und so. Also diese Differenzierung und diese Ressourcenorientierung. Das macht bestimmt was aus. Und das ist gut passt zu den Referenzrahmen der Schulqualität. Dass es nicht ein Modell ist, was wieder so quer liegt oder so Überlappungen, sondern dass es wirklich eine schöne Form der Komplementarität ist. Also das ist eine Ergänzung und nicht eine Überlappung hat zu den bisherigen Modellen, die auch im System eigentlich zur Kohärenz beitragen sollen.
Gibt es denn auch Grenzen oder Schwächen des Modells?
Also Grenzen, ganz klar, weil es ist ja eigentlich in der Einfachheit eigentlich nur vier Fragen, die man sich stellt. Und wenn man dann nur an den Themen dran bleibt und nicht zu den Zielen und zu den Maßnahmen kommt, ja, dann hätte es natürlich Grenzen. Es ist ein Modell, was sozusagen als Ergänzung zu den Handlungsmodellen, zur Schulqualität greift. Vielleicht eine Situation, die in Workshops oft vorkommt, ist, dass jemand sagt, ich habe jetzt hier ein Beispiel, ist das jetzt Optimierung oder Innovation? Dass es manchmal nicht so ganz trennscharf ist. Aber das ist für mich und auch für den Personen dann im Workshop immer nie ein Thema, weil man sagt, das spielt ja keine Rolle, wir haben da ein Thema und an dem bleiben wir dran. Und dann mag es, wenn man es für eine gesamte Schule macht, bei Innovation manchmal so sein, dass es zwar für die Schule eine Innovation ist, aber für drei Kollegen nicht, weil die das schon machen. Aber dann würde ich immer argumentieren, wenn ich es nicht auf mich beziehe oder auf die Fachschaft, sondern auf die gesamte Schule, dann ist es halt so, Innovation ist, machen wir das als Schule? Und wenn das Nein ist, das machen nur einzelne Kollegen, ist es trotzdem eine Innovation für die Schule. Aber der Vorteil ist ja natürlich, wenn ich weiß, drei Kollegen machen das schon, dass ich die nutzen kann, um die Innovation für die Schule, für das gesamte Kollegium zum Fliegen zu bringen.
Ganz herzlichen Dank, Professor Huber. Das war ein ganz spannender Einblick in dieses sehr praxisnahe, ressourcenorientierte Modell, das auch definitiv Mut macht, auch mal Dinge wegzulassen oder pausieren zu können. Und ganz vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über Ihr Modell zu sprechen.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und alles Gute.
Wir haben heute erfahren, dass erfolgreiche Schulentwicklung nicht zwingend in mehr Maßnahmen liegt, sondern im bewussten Priorisieren. Manchmal darf man sogar etwas weglassen. Weitere Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes. Und hören Sie auch gerne in unsere andere Podcast-Reihe Fachdidaktik für die Praxis rein. Es verabschieden sich
Johanna Gesang
und Oliver Geister. Auf Wiederhören.